Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden?
Ui, 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 ui.
Und den allertiefsten Dschungel erforschen?
Wow.
Ganz allein verlorene Goldschätze finden?
Ding.
Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat?
Oh,
dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Genussfreunde, aufgepasst! Beim Hamburger Abendblatt gibt es ein neues Kulinarik-Highlight. Das Finest Five Tasting in ausgewählten Bars der Stadt. Genießen Sie für nur 59 Euro 5 köstliche Cocktails und dazu jeweils passende Snack-Kreationen. Jetzt schnell einen Gutschein auf abendblatt.de/finestfive sichern und einen Platz in einer der teilnehmenden Bars reservieren. Finest Five, das neue Kulinarik-Highlight vom Hamburger Abendblatt.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Heider. Heute habe ich einen Mann zu Gast, der gerade als Investmentbanker in New York arbeitete, als seine Mutter ihn anrief und fragte, ob er denn nun in ihre Firma einsteigen wolle oder nicht. Und so wie sie das erzählt hat, klingt das fast so ein bisschen genervt. Nun entscheide ich mal, werden wir gleich rauskriegen. Wobei seine Mutter nicht irgendeine Mutter ist und das Business war keines, das jetzt direkt mit Investmentbanking zu tun hatte. Es ging damals um Iris von Arnim und um eine kleine, aber sehr, sehr bekannte Modefirma in Hamburg, eine international bekannte Modefirma und eben um eine Frage, die man wahrscheinlich, auch wenn es die Mutter ist, nur einmal im Leben gestellt bekommt. Valentin von Armin ist heute mein Gast. Er hat diese Frage mit Ja beantwortet, sonst wäre er nicht hier. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dem Mann, der schon seit 2009 die Firma leitet, die nach seiner Mutter benannt ist.
Lange Zeit, ja.
Aber soweit, also erzähl mal, du warst Banker, du warst Investmentbanker, du warst in New York und hattest eigentlich nicht vor oder doch vor oder war mal im Gespräch, in die Firma der Mutter einzusteigen?
Du, es ist wirklich ganz komisch. Wir haben dieses Thema früher nie richtig behandelt. Aber wir waren ja auch nur eine Zwei-Mann-Familie. Mhm. Es gab wirklich nur Iris und mich. Und ich bin zwischen diesen Pullovern aufgewachsen. Also die Firma war auch immer zu Hause. Erst war das eine Etage, dann zwei, dann drei, dann vier. Das wurde immer ein bisschen größer. Aber wir lebten da drüber. Und ich habe als kleines Kind mit Buntstiften Pullis gemalt nach der Schule, saß also bei den Designern am Tisch. Aber das Unternehmen war halt, das waren früher nur Frauen. Also Iris und ein Team voller Frauen. Und so als kleiner Junge wächst du dazwischen auf, da hast du natürlich erstmal so das Gefühl, ich muss hier weg. Ich brauche mein eigenes. Und das hat Iris auch total unterstützt. Ich glaube, sie fand das selber auch immer so ein bisschen komisch. So als Mann, kein Vater in der Nähe, kein Mann, sondern hier in dieser Frauenwelt, sehr weiblichen Modewelt. Ich glaube, die hat das auch unterstützt. Und ich hatte wirklich mein Abi in der Hand und war weg. Und irgendwie haben wir dieses Thema nie richtig behandelt. Also was kommt irgendwann? Und ich wollte auch irgendwie wirklich meinen eigenen Weg gehen. Und so bin ich nach Amerika gegangen. Und dann kam halt 8 Jahre später, kam dann der Anruf. Und ich glaube, Iris hatte wie so viele Menschen mal so eine gewisse Midlife-Crisis. Und ehrlich gesagt meinte sie auch so ein bisschen, du interessierst dich eigentlich dafür, weil wenn nicht, dann suche ich mir strategische Alternativen. Ich glaube wirklich, so hat sie es aufgedrückt. Ich so, du, halt, stopp. Also irgendwie ist da dieser ungeschliffene, rohe Diamant. Und ich glaube, da kann man was machen. Und dann habe ich wirklich einfach meinen Job gekündigt und bin nach Hause gekommen.
Aber klang sie tatsächlich so ein bisschen, ich will nicht sagen, so, du entscheide dich mal, obwohl sie das Thema ja noch nie angesprochen hatte offensichtlich.
Nee, sie hat keinen Druck auf, also sie hat indirekt Druck aufgebaut, weil ich glaube, sie hätte sonst die Firma verkauft. Aber das war so ein bisschen, interessierst du dich dafür? Hast du Lust? Und ich glaube, es war auch so ein kleiner Hilferuf, so ein bisschen, also ich bin jetzt hier so ein bisschen am Ende meines Lateins, es müssen sich Dinge verändern und irgendwie fühlt es sich dann für mich richtig an. Ich war da 4 Jahre bei Goldman Sachs in New York Das war ganz toll und ich wollte auch immer das machen. Das war wie mein Kindheitstraum, Banker zu werden. Aber dann wusste ich auch irgendwann, es ist nicht das, was ich mein Leben lang machen möchte. Also es ist, wir können da als Banker der Welt immer erzählen, dass wir die Welt besser machen und unsere Kunden durch uns wachsen und stärker werden. Am Ende geht es ums Geld verdienen. Und es ist die Maxime des Handelns dort. Und irgendwie merkte ich plötzlich auch, das war nicht alles im Leben und war auch bereit, was anderes zu machen. Das kam dann auch richtig so zusammen und deshalb war das in Ordnung. Und dann, ich wusste nicht so ganz, worauf ich mich einlasse. Das war ein bisschen naiv, aber ich habe es dann gemacht.
Und die Vorstellung, das ist ja, habe ich mich in der Vorbereitung gefragt, du haben wir kein Unternehmen in der Familie, aber meine Mutter würde mich anrufen und sagen, nachdem ich dann aus dem Haus bin und das Mutter-Sohn-Verhältnis dann so ist, wie es ist, so immer ein gutes Mutter-Sohn-Verhältnis, aber man bleibt ja immer bis heute, meine Mutter ist jetzt wird jetzt 86, also man bleibt ja trotzdem der kleine Junge, auch wenn man selber schon über 50 ist oder so. Dann hätte ich gesagt, hatte ich kurz gestört, mit der Mutter zusammenzuarbeiten. Ist das eine gute Idee? Das mit dem Bruder ist schon schwierig, mit dem Schwester stelle ich mir schon schwierig, aber mit der Mutter? Mit dem Vater, so, ich meine, über den Vater gar nicht zu sprechen, aber war das nicht so?
Ich glaube, ich habe ja das Glück, oder es gibt ja viele Familienunternehmen in Deutschland. Und es gibt eine Menge so Familienunternehmervereinigungen und Tagungen, wo man sich trifft. Und am Anfang, es war natürlich echt hart und ich bin auch wirklich da einfach ins kalte Wasser gefallen und ich hatte von nichts Ahnung und habe jeden Fehler gemacht, den man machen kann. Die haben auch mich nicht so ganz, da kommst du als Banker und für uns war es normal, 100 Stunden die Woche zu arbeiten und dann, wenn ich ein Meeting machen wollte um 12 Uhr mittags, war jemand, die 12 Uhr geht nicht, so wie um erst Lunch. Ich so, wie Lunch? Hol dir ein Sandwich und dann setz dich da hin. Also war eine völlig andere Welt, in die ich da, und Iris war so ein bisschen, ich glaube, das Mutter-Sohn ist tatsächlich noch komplexer als Vater-Sohn. Weil eine Mutter sich noch ein bisschen mehr verantwortlich fühlt, auch für die Fehler ihres Kindes. Also auf der einen Seite war so ein bisschen, das weiß ich, das soll jetzt nicht doof klingen, aber ich hatte das Glück irgendwie, ich habe vorher alles ganz gut hinbekommen. Also ich war ganz gut in der Schule und bekam eine ganz gute Uni und bekam dann diesen Job bei Goldman dort. Und eine Mutter denkt dann, und das habe ich alles ohne ihres Hilfe gemacht, also da war nie irgendwelche Unterstützung, und dann denkt ja eine Mutter sehr schnell, oh, mein Superstar-Sohn, der kann alles, der macht alles mit links und der ist clever. Und dann kommst du da eben an und ich wusste ja wirklich nichts und ich war auch nicht besonders hilfreich und habe auch Fehler gemacht und dann geht dir die Enttäuschung los. Ach, der ist ja doch gar nicht so ein Star, der kann das ja alles gar nicht. Und dann setzt diese Enttäuschung ein, dann fühlt sie sich so ein bisschen verantwortlich dafür, und das wieder richtig hinzubiegen, das ist schon echt komplex. Also da gehört auch eine Menge dicke Haut dazu. Iris ist natürlich auch jemand, der sehr direkt ist und der sehr ehrlich sofort sagt, also was ihr nicht gefällt und dann aber auch nicht genau ausdrückt, was sie eigentlich gerne hätte. Also,
Und du warst damals dann der erste Mann tatsächlich in der Firma?
Ich war dann der zweite.
Der zweite Mann. Wie ist es heute? Ihr habt ungefähr 50 Mitarbeiter?
Genau, also wir haben so 64 auf der Payroll, aber es sind ein paar, natürlich nicht alle Vollzeit und so weiter. Deshalb sind es wahrscheinlich 50 Fulltime-Equivalents, wie man so in der professionellen Welt sagst. Fünf Männer.
Und alle ganz jung?
Gemischt.
Weil früher war das immer so ein Zeichen, das war immer ein extrem junges Team, ne?
Die Frauen. Ja. Die Frauen sind viel jünger. Also ich glaube so...
die Männer sind die Alten, okay. Ja,
lustig, oder? Unterschiedlich. Wir haben natürlich dadurch, dass wir einfach viel mehr Frauen sind, gibt es natürlich auch mehr Turnover. Aber da, als ich ankam, war ich sicherlich einer der Jüngsten. Heute gehöre ich eher zum älteren
Viertel. Wie alt bist du jetzt?
45.
Das ist ja noch sehr jung. Wir kommen gleich, wenn mich natürlich... Ich habe so viele Fragen, aber eine Sache müssen wir mal klären. Und ich bin froh, dass du hier bist und nicht deine Mutter. Weil ich weiß, deine Mutter mag über die Entstehung des Unternehmens, über die Krankheitsgeschichte, die dahinter steht, kurz gesagt, sie hatte einen Unfall und war im Krankenhaus. Und dann gibt die Legende ist dann immer, dann hat sie dann aus Langeweile, sie war wohl mehrere Monate, glaube ich, am Ende Jahre im Krankenhaus, hat angefangen zu stricken und ist dann auf die Idee gekommen. Und da dachte ich, okay, die Legende kenne ich. Was ich aber nicht wusste, ist, dass der Chefarzt, der sie da operiert hat oder der sie da behandelt hat, am Ende dann auch kurzfristig ihr Lebenspartner wurde und dein Vater.
Verrückt, oder? Wie so ein Unfall ihr ganzes Leben definieren kann. Ja, das ist tatsächlich so. Also der hat angeblich schon in der Klinik mit ihr geflirtet. Mhm. Also diese Chefärzte der alten Generation, die gingen dann ja mit so 17 Leuten im Schlepptau durch die Klinik und Iris hatte neben ihrem Bett, die war glaube ich 8 Monate bei ihm in der Klinik, im Ganzkörpergips nach diesem Unfall. Und ein Freund von ihr hatte ihr einen Schallplattenspieler mitgebracht und sie hatte ihren Schallplattenspieler und ihre ganzen LPs dort und dann kam er immer erst rein und nahm erstmal ihren Kopfhörer und hörte erstmal Musik. Und Iris war natürlich ein echter Hippie und riesen Musikfan mit einer super Plattensammlung und lag dann, da flirteten die wohl schon. Und dann kam der Moment, also als sie ins Krankenhaus, das war ja dann dieser Moment, wo er sagte, ich muss mein Leben verändern, zog nach Hamburg, hatte einen Pulli im Krankenhaus verkauft, weil den jemand so schön fand und dachte, okay, ich mache einen Modeladen auf und zog hier in die Brüderstraße, gar nicht so weit weg. Das war damals eine Arbeitergegend. Also da, die hatte ja kein Geld und keine Familie, wo sie sich irgendwie eine kleine Wohnung leisten könnte im Erdgeschoss. Hinten schlief sie und vorne strickte sie und verkaufte einen Pullover. Und dann kam es eben, dass Sylt immer bekannter wurde und jemand machte ein Modegeschäft aus auf Sylt und die suchten einen Verkäufer für den Sommer und jemand meinte, du, da ist doch diese junge Iris von Arnhem, das ist ein hübsches Mädchen, Mädel, frag die doch mal, ob die im Sommer da arbeiten möchte. Und Iris meinte, ja klar, mache ich gern. Und dann meint sie aber nur, wenn ich auch meine eigenen Pullis verkaufen darf. Und in dem Moment ging es halt los, also dass auf Sylt plötzlich, da strickte sie diese regenbogenfarbenen Pullover und die wurden dann so zum Star-Objekt auf Sylt. Alle liefen in diesen regenbogenfarbenen bunten Pullovern rum und irgendwann kam dann der Chefarzt dort rein und erinnerte sich meine Patientin Iris von Arnhem. Und dann verliebten die sich und haben 2 Jahre zusammen verbracht und dabei bin ich irgendwie entstanden.
Irgendwie, aber die haben sich dann praktisch während der Schwangerschaft getrennt, ne? Also das heißt, du bist mit deinem Vater nicht aufgewachsen zumindest.
Null. Die haben auch nicht zusammengepasst. Nee. Mein Vater war 18 Jahre älter und Chefarzt. Der war ein ganz toller, großer Arzt. Der hatte das Lehrwerk der Orthopädie geschrieben. Mhm. Der brauchte eine Frau Professor. Jemanden, der ihm dient und dann an seiner Seite ist. Ich glaube, der fand Iris schick und aufregend und toll. Aber Iris war das Gegenteil von einer Frau Professor. Also jemandem zu dienen und zur Seite zu stehen und den Rücken frei zu halten. Iris war halt wild, verrückt, kreativ. Die haben nicht zusammengepasst. Ich glaube, das haben die halt auch schnell verstanden. Und dann hat die sich tatsächlich während der Schwangerschaft getrennt. Das muss man sich mal vorstellen. Das war dann im Herbst, Sommer 78. Ohne Geld, also das Unternehmen war damals ja so ein bisschen eine Idee, es gab diesen Laden, aber noch nicht wirklich Geld verdient. Es gab ersten Erfolg auf Sylt und dann verlässt du den sicheren Hafen und sagst, nee, ich kann das nicht, ich bin keine Ehefrau an der Seite von einem großen Mann, der da dient, ich baue mein Ding auf. Und das hat die dann echt gemacht.
Wahnsinn. Das war damals in der Anfangszeit, muss man sich vorstellen, 6-7 Pullover pro Monat verkauft, ne? Also sowas. Mir war das gar nicht und so. Du hast gesagt, sie ist nach Hamburg gegangen, bewusst gegangen, um einen neuen Lebensabschnitt anzufangen? Oder war Hamburg damals, wenn man sich guckt, Jill Sander, Karl Lagerfeld, Iris von Arnhem, irgendwie muss ja damals Hamburg für so eine Art Mode, habe ich vergessen?
Weißt du was, das habe ich sie noch nie gefragt. Ich muss sie das mal fragen. Ja. Sie sagt immer, dieser Unfall passierte ja auch, weil sie am Steuerrad eingeschlafen ist. Sie hatte viel gefeiert. Ich glaube, sie konnte sehr gut feiern und alles, was dazu gehört. Und ich glaube, sie war so der Meinung, es muss was Neues sein und ich ziehe irgendwo hin. Ich glaube, es gab hier einen Freund in Hamburg, also nicht jetzt ihr Freund, sondern einen Freund, der ihr geholfen hat und so kam es. Aber ob vielleicht auch, ja, aber Jill Sander war noch nicht bekannter. Also Jill Sander hat 2 Jahre vor Iris angefangen, nicht viel früher.
Wolfgang Job fällt mir noch ein. Also
Job das war so, ne? Schon ein bisschen weiter. Lagerfeld war Hamburger, genau. Der hatte da schon einen gewissen Fame bekommen. Vielleicht.
Also aber es passt, aber die Marke passt natürlich hierhin, so muss man sagen, weil du guckst, die Zielgruppe, das waren dann so erstmal so Hamburgerinnen aus gut getuchten Hause, die gesagt haben, so ein Pullover leiste ich mir mal.
Oder? Ich glaube, also Iris hat nie strategisch gedacht. Da gab es keinen Businessplan oder ein Überlegen. Das war aus dem Bauch heraus. Das war so das Gefühl, was habe ich Lust, was möchte ich tragen, was finde ich schön, was gefällt mir. Und das hat sie dann so, da war keine Strategie dahinter. Ich glaube, die Werte stimmten überein. Also wir sind ja nicht laut, sondern wir sind, das ist Qualität, wir sind ehrlich. Ich glaube, du bekommst genau das, was du siehst. Du kannst es spüren, anfassen, aber es ist natürlich absolut Understatement. Mhm. Also Quiet Luxury, wie man heute sagen würde. Und das passt natürlich nach Hamburg.
Das passt nach Hamburg.
Iris ist lustig, die, wenn man so sie, nee, ich habe sie in den 60er, 70er Jahren natürlich nicht gekannt, aber von Geschichten und Bildern, dann war sie anders, als sie heute ist. Man wird wahrscheinlich auch mit dem Leben ein Stück konservativer, verlässlicher, seriöser, mehr, dass man also etwas planen kann, Zielen verfolgt, dieses völlig intuitive, freie, das kann man natürlich auch nur mit 20 und 30 sein.
Genau. Und jetzt, da sind wir jetzt schon mittendrin. Du sagst sozusagen Luxus, den man nicht sieht. Und ich finde es ja so interessant, ihr werdet im Jahr 2026 50 Jahre alt.
Ne? Absolut.
Und das ist ja irre, wenn man sich anguckt, wie sich, ihr seid ein Luxusunternehmen, also ihr handelt mit einer Ware, die luxuriös ist. Nochmal, der günstigste Kaschmir-Pulli, ist es eigentlich immer, ist alles Kaschmir bei euch? Man denkt dafür, Iris von Armin ist so Kaschmir. Ist alles, gibt es auch irgendwie ganz normale Stoffhosen oder irgendwas? Nee.
Also es gibt auch Leinen und es gibt auch Baumwolle und es gibt auch Seide und natürlich eine ganze Menge drumherum. Das spielt auch eine große Rolle, gerade weil wir da strategisch Dinge verändern und mehr auch High-Summer-Garne nennen wir das, weil Leinen fühlt sich so ein bisschen kreppiger, kälter auf der Haut an. Der Kern ist aber Kaschmir. Also absolut, damit ist sie bekannt geworden. Das ist unsere DNA, das können wir. Und das ist natürlich ein wirklich besonderes Material, muss ich vorstellen. So ein Kilo Kaschmir kostet halt im Einkauf Rohmaterial 180 Euro. Und es gibt enorme Bandbreiten an Qualität. Also Kaschmir ist nicht gleich Kaschmir. Und deshalb, bei uns ist wahrscheinlich so der preiswerteste Pullover 500 Euro, würde ich sagen. Aber die Kernteile, so das, wofür wir stehen, die sind wahrscheinlich zwischen 1.000 und 1.200, 1.500 Euro. Die sind ein bisschen dicker, ein bisschen gröber. Und ich finde, also du kannst den Luxus schon sehen, weil diese Wertigkeiten es spüren, aber es ist halt nicht laut, da ist halt kein Logo drauf. Oder
und das Versprechen ist eigentlich, das ist eine Investition für wie lange? Weil es gibt ja diese unglaublichen Zahlen aus der Modebranche, der Tarek Müller von About You hat das mal gesagt, dass irgendwie, ich glaube, jedes Modeteil im Schnitt 7-mal getragen werden.
Furchtbar.
Und es ganz viele, und irgendwie, was hat er, ich glaube, auch eine absurde Zahl, 15 oder 20% der Sachen, die gekauft werden, werden nie getragen.
Ja, furchtbar.
So, ja.
Also das ist ja also man leidet darunter. Und also die Mode, das ist auch leider ein kranker Markt. Und die Mode ist auch selbst verantwortlich dafür. Also der ganze Textilmarkt. Und da müssen sich unbedingt Dinge verändern. Also es wird viel zu viel produziert. Und es wird halt, es gibt ja gar nicht den Bedarf dafür, sondern der Bedarf wurde durch immer mehr Marketing künstlich geschaffen. Durch Milliarden, die dort ins Marketing investiert worden sind, um Sachen immer noch spannender, noch einen Drop, noch ein größeres Konzert, noch eine wichtigere Person, die das trägt. Und dieses, das haben wollen, wurde wirklich künstlich geschaffen. Und irgendwann wurde es übertrieben. Und wir sehen es ja jetzt, dass selbst die ganz, ganz großen Unternehmen gerade große Umsatzrückgänge haben. Bei dem Moment, wo man ein bisschen weniger Geld in der Tasche hat, dann wird auch eben weniger ausgegeben für Sachen, die man eigentlich nicht braucht. Auf der anderen Seite hat das vielleicht auch eine ganz gute Katharsis, so eine bisschen Bereinigung, durch die wir laufen, dass wir uns mal überlegen, was brauchen wir eigentlich wirklich? Und was kann wirklich lange leben? Also unsere Hoffnung ist, so ein Pullover, wenn du den gut pflegst, kann dein Leben lang halten.
Okay.
Also ich habe Pullover bei mir, die sind 20 Jahre alt und die sehen, wenn du die gut pflegst, sehen aus wie neu. Und die habe ich bestimmt 100-mal getragen. Also das ist, jetzt sind wir Männer, du nicht, wenn wir jetzt ein 12er, 2-Fädiger, das ist ein Standard-V-Pullover, den wir gerne tragen über unser Hemd. Wenn wir den jetzt die ganze Zeit hochkrempeln und mit unseren Ellenbogen und tippen, dann wird irgendwann das hier, wenn er dünn ist, wirst du gewisse Löcher am Ellenbogen bekommen. Dann mach halt einen Patch drauf. Also du kannst die auch behandeln, du kannst die Löcher flicken und das ist auch das, was wir sehr stark anbieten. Sagen, du, das Teil ist so wertvoll, lass ihn reparieren, schick ihn uns oder es gibt Schneidereien, die das können und du kannst den wieder in einen super Zustand versetzen und dann hält der ein Leben lang.
Das ist das Versprechen, was andere nicht geben. Und du hast es gerade gesagt, die Branche ist im totalen, kämpft gegen eine Krise. Und das ist ja das Erstaunliche, was passiert in solchen Krisen? Die Kleinen werden von den Großen übernommen. So, das ist bei euch aber nicht passiert. Seid ihr gefühlt der einzige Luxusmarke, die noch Inhaber geführt ist in Deutschland oder gibt es noch andere?
Also gefühlt ja.
Ja, oder?
Also es ist so, ich meine, also ein paar gibt's gar nicht mehr. Das ist ja wirklich traurig. Wenn du überlegst, Rena Lange war lange eine sehr große, bedeutende Marke. Strenes, die Namen gibt's gar nicht mehr. Gisanda gibt's natürlich noch, aber hat nichts mehr in Deutschland zu tun, mit Investoren. Escada ist eine traurige Geschichte, was für ein tolles Unternehmen, was für eine tolle Marke, was da noch übrig geblieben ist, gehört Indern. Man weiß es ganz nicht so genau. Nein. Also ist wirklich, wirklich schade. Es gibt noch ein paar, noch sehr viel kleinere dort, die schöne Sachen machen. Es ist so ein bisschen, viele haben auch ehrlich gesagt versucht, größer zu werden, als sie können. Mhm. Oft ist das natürlich auch in gewissen Wachstumsphasen, wird wahnsinnig viel Geld investiert, dann versucht man in Mailand einen Showroom zu machen, in New York einen Showroom zu machen, hat riesengroße Aspirationen und das funktioniert nicht immer. Ich glaube, wir waren auch so ein bisschen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Mhm. Also wir haben irgendwie auch nie versucht, jemand anderes zu sein, als wer wir sind. Also wir haben nicht versucht, eine riesen Konfektion aufzubauen, Abendkleider zu machen oder Kleider, sondern es ging wirklich um den Pullover. Mhm. Das, was woher wir kommen, das, was wir können, hatten dann auch ein bisschen Glück. Strick ist natürlich absolut relevant und groß. Also Strick ist über all die Jahre, heute, wenn du vorstellen kannst, wenn du jetzt durch dein Verlagshaus läufst hier und schaust, was die Mädels tragen, dann wirst du im Winter, wird wahrscheinlich 2/3 der Leute werden Pulli anhaben oder eine Strickjacke.
Und das war ja früher gar nicht so, ne?
Also ich denk an Mad Men, wie sie da rumliefen, da hast du kaum, also vielleicht mal ein ganz cooles Strickjäckchen, aber Twinset, aber sonst nein. Also, und das ist natürlich so ein Markt, das haben wir schon Glück gehabt, dass wir in diesem Markt sind.
Aber wie besteht ihr da? Weil du hast es gerade gesagt, da ist unglaublich viel Marketing. Das heißt, es werden Wünsche erschaffen, um diese vielen... Dieses Marketing, ihr könnt nicht hunderte Millionen von Euro ausgeben für Marketing. Ihr seid da total, ihr seid da wie so ein kleiner, wie so ein David gegen tausend nicht, mehrere Goliaths. Wie besteht man in so einem Markt?
Ganz spannende Frage und mit der wir uns ganz viel beschäftigen. Und also das allererste ist natürlich das Produkt und der Fokus auf das Produkt. Das heißt die Qualität und das Design, das heißt die besten Leute bei uns beschäftigen sich hauptsächlich wirklich mit dem Produkt. Mhm. Und dieser Anspruch, dass es eben gut ist, weil wenn dieser Pullover eben doch nach einem Jahr kaputt ist oder nach 3-mal tragen, it's over. Also so deine Glaubwürdigkeit, diese Qualität zu liefern. Das heißt, der wirkliche Fokus und zwar auf eine Produktkategorie. So, jetzt ist Strick nicht nur Kaschmir, sondern es gibt auch andere Materialien dazu. Aber der Fokus auf das, woher wir kommen und nicht eben zu sagen, wir wollen noch das machen, noch Schuhe, noch Handtaschen und das, sondern wirklich der Fokus, weil wir eben auch nicht diese Größenordnung haben, alles zu machen, sondern auf. Und das Zweite ist auch die Klarheit der Message. Also, it's better to be clear than clever. Wir sind, es geht um Qualität, es geht um Strick, es geht um einen Pullover, der ein Leben lang hält, es geht um einen Teil. Wenn du es kaufst, dann tust du es auch für dich. Dann trägst du wirklich Luxus, weil du es dir wert bist, weil du sagst, ich habe Lust, etwas Besonderes zu tragen, etwas, was seinen Wert, also einen intrinsischen Wert hat und nicht jetzt einfach nur irgendein Trend ist, weil ich es nach draußen zeigen will. Und diese Werte, das ist, glaube ich, was Iris verkörpert, was auch Hamburg sehr verkörpert und das passt zusammen. Und ich glaube, das war so das große Glück, dass du die Clarity of Message und Clarity of Product sehr gut zusammenpassen. Wie du vorhin meintest, wenn ich an das von anderen denke, dann denke ich an Kaschmir.
Genau, das ist irgendwie, und man denkt an Hamburg, man denkt an die Villa, man denkt an Harvestehude, das passt alles zusammen. Und trotzdem finde ich es interessant, ich vergleiche das immer gern mit dem Buchmarkt. Wenn du schreibst eine Reihe und jedes Jahr kommt ein neues Buch raus, so, dann muss dieses Buch irgendwie einen Wiedererkennungswert haben, es muss aber auch eine völlig neue Geschichte erzählen. Wahrscheinlich ist es doch bei den Kollektionen genauso. Einerseits muss das Iris von Arnim sein, also alles, wofür das steht, andererseits muss es ja immer irgendwas Neues sein. Ne? Wie kriegt man das übereinander, sodass dass sozusagen die Marke unverkennbar bleibt, aber trotzdem das Gefühl hat, oh, da ist was Neues, dafür könnte ich mich interessieren. Da geht es ja nicht nur um Farben wahrscheinlich.
Es ist eine, lustig, dass du auch Farbe erwähnst, es ist eine riesige Herausforderung, weil der Kunde will immer das Gleiche, nur anders. Genau so, wie du es gerade beschrieben hast. Er kauft am liebsten den Bestseller, aber er muss neu sein.
Ja.
So, hier ist das Neue, nee, aber das ist ja nicht der Bestseller.
Ja, genau.
Die Thematik ist etwas, was weniger... Es sind Details, also tatsächlich Farben spielen eine große Rolle. Wir haben, und Farbe ist auch in ihres Leben und in ihrer ganzen Entwicklung des Unternehmens spielt eine gigantische Rolle. Sie hat das ja nicht studiert. Sie ist ja kompletter Autodidakt. Mhm. Aber du kannst das sehr lustig. Ich erinnere noch, als ich meine erste Wohnung hatte in New York, die hatte so 30 Quadratmeter und ich hatte die so zum Teil eingerichtet und dann kam also Iris mich zum ersten Mal besuchen und dann stellte sie erstmal alle Möbel um. Es war nicht viel. Es war ein Bett, eine kleine Couch, ein Tisch und ein kleines Regal. So. Aber sie hatte ein totales Gefühl dafür, wie die Möbel stehen mussten und der Raum war danach größer und schöner. Und dieses Gefühl von Form, von Farbe macht sie aus. Und sie hat in all den Jahren wahnsinnig viele eigene Farben entwickelt. Mhm. Immer wieder zu wissen, es gibt endlos viele Rottöne, endlos viele Blautöne, aber den richtigen zu wählen. Und diese Entscheidung zu treffen, das spielt eine ganz große Rolle. Und da entwickeln wir tatsächlich verbringen wir immer noch sehr, sehr viel Zeit. Wir haben ein Archiv, da sind bestimmt, weiß ich, 5000 verschiedene Farblappen drin und daraus suchen wir was aus, entwickeln das weiter. Also Farbe, eine ganz große Rolle. Dann technische Details. Mhm. Also du kannst halt, das Tolle an Strick Vergleich, wir trennen ja in der Mode immer zwischen Konfektion und Strick. Mhm. Konfektion, du kaufst einen Stoff, der ist gewebt, den schneidest du und dann vernähst du den. So. Mhm. In der Strick schaffen wir die Oberfläche überhaupt erst durch die Maschine. So. Und du hast eben durch das Garn, was du nimmst, unendlich viele Möglichkeiten, die Oberfläche zu verändern. Also erstmal, welches Garn du nimmst, da gibt es sehr, sehr viele. Dann, wie dick das Garn ist, wie viel Fäden du nimmst und dann, wie viel Nadeln du pro Inch, das ist unser Maßstab in der Strickwelt, nimmst, um das zu stricken. Und da hast du eine gigantische Welt. So. Und im Grunde, ich nenne manchmal sind dann unsere Designer auch so ein bisschen beleidigt, ich nenne die gerne Techniker. Mhm. Weil du musst im Grunde als guter Strickdesigner die Technik richtig drauf haben und beherrschen, weil dann kannst du dir auch vorstellen, was dabei nachher rauskommt, weil diese Technik einen riesengroßen Teil spielt von deinem ganzen Design. Und es ist eben nicht so, dass ein Designer eine Zeichnung macht und dann gibt er das an irgendeinen Produktioner, der das dann umsetzt. Nein, bei uns machen das die Designer selber. Und das ist auch wieder so ein Geheimnis, um dann genau das hinzubekommen, was du gerade angesprochen hast, durch kleine Details das zu verändern und dann die Kollektion schrittweise weiterzuentwickeln. Also du willst ja, wir werden nie wahnsinnig viel an die 25-Jährige verkaufen. Ich finde die 25-Jährige super. Die sieht natürlich in allen Teilen toll aus und freut sich, aber sie gibt einfach nicht 1.000 Euro aus für einen Pullover.
Wann geht die Zielgruppe bei euch so los? Das ist interessant, weil wir es auch mal, wir haben mal fürs Abendblatt geguckt und sagen, die 25-Jährige ganz interessant. Es wird aber interessant werden, die Kunden erst für uns, die Leser erst, vor allem, wenn sie sich in Hamburg niederlassen, wenn sie ein Haus kaufen, eine Wohnung, hier Kinder kriegen und so weiter. Also so ab 35. Wie ist es bei euch?
Also es ist lustig, ich lese das Abendblatt gern, es liegt bei Iris und bei mir, aber weil wir Hamburger sind,
ja, genau,
weil wir natürlich gerne und so die Hamburger Geschichten mitbekommen. Und du, im Grunde ist, da muss man sich das variiert so ein bisschen, wann, also der erste Luxus, den sich, ich nehme jetzt mal die Frau als Beispiel, wir können es auch über einen Mann reden, aber ich nehme mal die Frau.
Erst ist es Handtasche, oder?
Ist die Handtasche.
Die Handtasche, genau.
So ist das erste Statussymbol. Dann kommen oft die Schuhe. So, also richtig aufregenden Schuhe, dass man sehr leicht erkennt. Dann kommen oft so ganz berühmte Classics, ein Burberry Trench, ein Mini-Kleid von Prada, ein schwarzes, so gewisse Teile, man sich sein Leben lang gewünscht hat. Oft kommt dann auch die Wohnung erstmal, dass ich die Wohnung, also wie ist so Available Income, das einzurichten, dass ich mir Quiet Luxury leiste, kommt ein Stück später. Mhm. Unsere Aufgabe ist aber viel eher, dass wir der 30-Jährigen sagen, pass auf, wenn du irgendwann den besten Kaschmir-Pullover haben möchtest, das Original, dann ist es Iris von Arnim. Weil das ist das Original. Da wurde Kaschmir entwickelt. Wir sind die Experten, die das unser Leben lang gemacht haben. Auch wenn du mit 30 noch nicht das Geld ausgibst, sondern vielleicht erst mit 40 wirklich kaufst. Mhm. Natürlich haben wir auch Kunden mit 25. Es gibt da Leute, die haben, das Schönste ist immer, wie lernen sie Iris von Arnim kennen? Mhm. Und das, was sie meistens erzählen, ich habe ja auch mal eine Kollektion mit Claudia Schiffer zusammen gemacht und als wir uns kennengelernt haben und sie träumte davon, eine eigene Kollektion zu machen, eine Kaschmir-Kollektion und suchte nach dem Partner und dann lernten wir uns in Berlin kennen und vorstellen, sie meinte, ach, Valentin, immer wenn ich daran denke, was ich machen möchte, denke ich an Iris von Arnim. Das war die Lieblingsmarke meiner Mutter. Wow. Und auch Claudia hatte eben aus dem Schrank ihrer Mutter am liebsten die Iris Kaschmir-Bullis geklaut. Und so lernen sie es dann kennen. Und bis sie aber dann natürlich es sich selber leisten, ist man wahrscheinlich schon eher Anfang 40.
Anfang 40. So.
Und das wirkliche Geld verdienst du am Ende mit 50 bis 70. Da ist einfach auch mehr Income da.
Okay, das ist interessant. Aber das ist ja, weil immer sagen, guck auf die Jungen. Das heißt, ihr konkurriert dann ja in dem Bereich 50 bis 70 mit ganz anderen. Also zum Beispiel About You jetzt. Und man ist für euch gar kein Konkurrent.
Überhaupt nicht. Null. Die haben ja auch gar nicht so teure Sachen.
Nee.
Die sind in einem völlig anderen Markt. Nein, unsere Konkurrenz, das sind die Loro Pianas, Brunellos dieser Welt, das sind, also Marktplätze sind das Mai-Theresa, Bräuninger, Unger, diese Mark Braun, das sind die Marktplätze sozusagen.
Also 50 bis 70, Frauen, 90% Frauen, 95% Frauen,
83.
Oha, 17%.
Also, was ich gerade gesagt habe, ist, wir haben auch Kunden, die sind 30 und Anfang 40. Nur wo die großen Bonks ausgeben. Ja. Das ist übrigens bei allen Luxusmarken so. Also das ist
auch verständlich, weil du brauchst das Geld.
Du brauchst das Geld. Also das wird bei den ganz großen mit dem Pferd drauf oder dem CC so nicht anders sein.
Ja, okay. Wir haben es gesagt, du bist jetzt schon seit 15 Jahren, bist du schon Chef? Du bist Geschäftsführer? Und wer ist Chef?
die Gretchenfrage.
Die ja vielleicht gar nicht so entscheidend ist in der heutigen Zeit, wo man sagt, es geht um Teams, es geht gar nicht darum, vielleicht muss irgendwann mal das letzte Wort haben und ich ahne, wer dann am Ende das letzte Wort hat.
Du, also auf dem Papier bin ich das. Ja. Iris hat neulich ein großes Interview in der Zeit gegeben. Da hat sie gesagt, wir teilen uns die Geschäftsführung wieder. Vor 5 Jahren hat sie in der FAZ gesagt, sie hat die Geschäftsführung abgegeben. Ja. Also das variiert. Es ist die Gründerin. So, ja. Sie hat den Namensgeberin. Sie ist das. Es wird ja auch so sein. Selbst in dem Moment, wo sie mal, also lo and behold, nicht mehr da sein sollte, ist sie die Kern der Marke, also das, ihr Lebensweg, das als Frau alleine umzusetzen, sich zu trennen, ein Unternehmen aufzubauen, gleichzeitig ein Kind großzuziehen, alles dieser Hippie
als zu sein. Als Alleinerziehende in der Phase ist noch was ganz anderes als heute.
Als alleinerziehende Mutter Ende der 70er Jahre ein Unternehmen aufzubauen, so dieses Beispiel und den Mut zu haben, einen Mann zu verlassen, wo du weißt, der ist nicht der Richtige für dich, obwohl das der sichere Hafen gewesen wäre, unverheiratet. Diesen Mut zu geben und deinen Weg zu gehen und dich zu trauen und hart zu arbeiten und gleichzeitig ein Kind aufzuziehen und gleichzeitig auch, ich hatte eine ganz tolle Kindheit so, und die war immer weg, ne? Also die war immer auf Reisen, die hat wahnsinnig viel gearbeitet, aber ich war trotzdem nicht allein oder fühlte mich, habe ich mich mal beschwert, na klar, ja, alle Kinder wahrscheinlich, klar. Aber sie war trotzdem, hatte ich eine fantastische Kindheit. Sie hat das irgendwie hinbekommen. Sie hat auch meinen Vater immer gut besprochen und nie einen Konflikt draus gemacht daraus. Und das hat sie sozusagen hinbekommen. Ich glaube, dieses Vorbild, das wird sie immer sein. Das heißt auch, was immer eine Marke ist, diese Person Iris von Arnim. Dementsprechend kannst du ihren Einfluss nie rausnehmen oder wegnehmen, auch wenn ich auf dem Papier theoretisch.
Aber ist sie jeden Tag noch?
Die ist jeden Tag im Büro. Echt? Absolut. Die wohnt ja auch da drüber.
Okay.
Du, ich habe mal versucht auszuziehen mit der Firma. Hatte eine große Fabrik in Ottensen. Hatte einen fertigen Mietvertrag. Wollte Lager und Firma. So ein geniales in der Völkerstraße dort Büro mit 16 Meter hohen Decken. Und also fantastisch. Also das war so mein Traum. Und zwar auch Lager und Firma zusammen, weil ich finde es auch so wichtig, dass die Vertriebsleute, die Designer, die Marketingleute ganz nah am Produkt sind. Die müssen sehen, welche Teile werden zurückgeschickt, kommen wieder im Webshop, welche Teile werden gut verkauft, wo gibt's Probleme. Je näher du die Geschichten, die auch unser Marketingteam erzählt, fass das Produkt an, zieh es an, trage es, berühre es, dann kannst du die Geschichten erzählen, weil die Geschichten entstehen immer mit dem Produkt. Das ist nicht etwas, was du dir am Computer ausdenkst und überlegst an Geschichte, sondern nein, zieh das Produkt an, schließ die Augen, zieh es an und dann kannst du die Geschichte erzählen. So, also, Mietverdacht fertig, ready to go. Und dann, du Valentin, wir haben größere Probleme gerade. Also nein, wir können jetzt nicht noch, wir hätten natürlich auch umbauen müssen, Geld investieren müssen. Nein, das können wir jetzt nicht machen, geht nicht. Das hat sie leider verhindert.
Weil du wohnst da natürlich nicht mehr, ne, mit deiner Familie.
Nein, natürlich nicht.
Ja, aber das ist ja so lustig. Das heißt also, weil dann natürlich Work-Life-Balance, das ist einfach, es ist, man arbeitet immer, man ist immer in seinem Privathaus. Warum hat sie damals überhaupt dieses Haus genommen? Gisanne hat das ja auch getan, wo man denkt, sie war ja noch relativ jung, als sie es, hat sie es gekauft damals schon? Ja. Das war natürlich schlau, wahrscheinlich war damals. Damals waren die, muss man sagen, Hamburg war es nicht immer so teuer. Ganz im Gegenteil, Hamburg war damals ein relativ günstiger Markt für Immobilien.
Absolut. Absolut. Also bis vor 10, 15 Jahren war es das auch
noch. Aber in der Zeit, also so, gerade, muss man
das
sagen.
War, das Haus, in dem wir jetzt leben, hat sie Ende der 80er gekauft. Absolut. Du, damals wollte sie ja immer noch, sie sagte immer, ich muss auch für meinen Sohn da sein, wenn ich jetzt den ganzen Tag noch im Büro bin.
Stimmt.
Deshalb wollte sie Firma und Zuhause verbinden. Und ich fand das ganz witzig. Also das war, und so kam das. Und dann irgendwann wollte sie auch nicht mehr ausziehen. Sie hat jetzt so einen Fahrstuhl im Haus und dann fährt sie mit dem Fahrstuhl immer durch die Gegend, wo sie sehen, sie will. Und ich glaube, das Thema ist ja auch, die Firma ist ihr zweites Kind. Manchmal
stimmt.
Auch ihr erstes Kind, je nachdem. Und sie hat, das ist ihr Lebensinhalt. Ich meine, die ist 79. Raucht seit ihrer Jugend. Hat dementsprechend die Stimme, die finde ich alles sexy, aber gut, der Preis ist halt, was du dein Leben lang geraucht hast. Das ist ihr Lebensinhalt, ihr Lebenselixier. Die würde auch eingehen, wenn sie aufhören würde zu arbeiten. Das ist die Wahrheit. Also
das hat sie ja mit ganz, ganz vielen Hamburger Unternehmern. Also es passt gar nicht, aber zum Beispiel so jemand wie Eugen Block, der auch über 80 ist und natürlich, die sagen dann noch immer, also ich möchte jetzt kürzer treten und so. Und dann fragst du, was heißt das denn? Ja, ich war jetzt Samstag, gehe ich nicht mehr ins Büro. Oder ich glaube, bei Eugen Block ist es so, dass er nur ab 13 Uhr ins Büro geht oder so. Aber ja, warum auch? Aber sie arbeitet richtig jeden Tag 8, 9 Stunden?
Nein, das vielleicht nicht mehr.
Okay.
Also so, ich glaube, sie geht dann auch mal um 3 hoch oder kommt nach dem Lunch nicht mehr runter. Mehr ist natürlich auch ein bisschen müder irgendwann. Mhm. Aber im Grunde ist sie jeden Tag da. Und das Design, sie hat immer noch den Instinkt und immer noch das Gefühl und den Anspruch.
Weil das also, ist ja interessant, weil als jemand, der jetzt Ende 70 ist, dann Mode zu machen für Leute, die 20, 30, 40, und sie macht auch Mode für welche, die gar nicht so weit davon entfernt sind, ne?
Ich glaube, ich meine, wenn du das Team anschaust, da sind 7 Designer im Team, die sind natürlich alle wesentlich jünger. Also unsere Chefdesignerin ist die ist so alt wie ich und alle anderen sind viel, viel jünger. Die sorgen schon dafür. Am Ende ist es dann der Anspruch, dass das Teil auch eben sitzt. So eben dieser Anspruch, dass es ein richtig gutes Produkt ist und nicht für den Moment. Einmal habe ich einen großen Auftritt und bin einmal schick und das ist jetzt irgendwie ganz toll, sondern es muss am Ende eben ein richtig gutes Produkt, was seine Legitimität besitzt, ein Leben lang zu existieren. Mhm. Und diesen Anspruch, den bringt sie immer noch mit rein.
Wir haben vorhin über die Krise gesprochen und man denkt immer, die größte Krise sei die Corona-Pandemie gewesen, aber viele, die auch im Luxusgüterbereich sind oder zum Beispiel die ganzen Möbelhersteller, Möbelhändler haben gesagt, Corona sind wir gut durchgekommen. Jetzt fängt es an, schwierig zu werden. Wie ist es bei euch?
Absolut. Also der Markt ist gerade in einer sehr herausfordernden Situation. Und wir hatten ja das große Glück, dass während der Corona-Zeit war eben dieser Moment, wo man zu Hause war, wo man, wenn man sich was gegönnt hat, wollte man was für sich gönnen. Man hat dieses Cocooning zu Hause und haben viele über nachgedacht, okay, ich leiste ihm etwas richtig Besonderes, was bleibt. Und da haben wir natürlich genau diese Werte dargestellt und haben wirklich, also ich glaube, wir haben 2020, wo unsere Läden teilweise monatelang geschlossen waren, haben wir am Ende, ich glaube, 0,7% Umsatzminus gemacht.
Wow.
Und das war natürlich in der Phase wirklich hervorragend. Das ist im Moment durch die Inflation und die beiden Kriege in der Ukraine und Nahen Osten was anderes. Mhm. Also die Leute haben mehr Sorgen, wie die Zukunft aussieht. Sie haben durch die Inflation auch weniger Geld. Und es geht gar nicht um, dass viele genügend Vermögen besitzen, nicht das Zweite, sondern auch die Stimmung ist dementsprechend schlechter. Und wenn die Stimmung nicht da ist, dann halten sich die Leute auch ein Stück zurück. Generell ist auch dieses Thema der Mode, es gibt viel zu viel, was wir am Anfang angesprochen haben, brauche ich das alles noch, ist schon eine Herausforderung. So, ich glaube, es geht im Moment wirklich darum, wer besitzt die Legitimität, etwas zu machen, was bleibt, womit ich mich wohlfühle, was mich stärkt. Und diese Konzentration wieder, was wir vorhin besprochen haben, auf eben Produkt, Clarity of Message, das zusammenzustellen, das hilft uns. Aber du merkst es ja, wenn du die Zeitung gerade liest, welche Unternehmen pleite gehen, links und rechts. It's tough. Ich merke es an unseren Kunden. Teilweise nicht alle zahlen so pünktlich, wie sie früher bezahlt haben. Ist ein herausfordernder Markt.
Kann man bei euch Ratenzahlung machen?
Nein. Also du, unser größtes Geschäft ist ja das Wholesale-Business.
Ja.
Also der Verkauf an Ungar oder Braun und all diese sozusagen großen Läden. Da lieferst du und dann zahlen die nachher auf Rechnung.
Ach so, okay. Das heißt, mit anderen Worten, da ist nicht so, im Buchhandel ist ja so, du lieferst Bücher aus und dann die Bücher, die du nicht verkaufst, kriegst du wieder, die werden remittiert. Das ist bei euch nicht so.
Nein.
Ah, cool.
Das ist ja das
Problem.
Okay,
das heißt, ihr habt das Risiko gar nicht.
Nein, Gott sei Dank nicht. Das ist ja auch das andere wieder leider auch etwas in der Mode ist, die Kollektionen haben ja sozusagen im Handel nur eine Halbwertszeit von etwa 6 bis 9 Monaten und dann kommt die nächste Kollektion, dann möchte man was Neues zeigen. So ein Buch ist ja, das verändert sich ja nicht und ist dann natürlich dauerhaft im
Ja, Laden. Das denkt man auch, aber in Wahrheit gehen sie auch die ersten 2 bis 3 Monate. Du sagst jetzt 6 bis 9 Monate, das gilt für euren Bereich. Also in anderen Modebereichen sind die Kollektionen teilweise nur 1 bis 2 Monate und dann kommt das nächste schon, ne, oder?
Ja, dann haben sie immer wieder einen neuen Drop,
ja,
das
stimmt.
Nein, das wäre furchtbar bei uns. Ja. Das wäre, nein, um Gottes Willen. Aber allein das auch jetzt schon versuchen wir sehr darauf zu steuern, zu sagen, um Gottes Willen, diese Teile haben absolut, können ein Leben lang besitzen ihre Legitimität. Das muss so sein.
Das heißt, okay, das heißt, ihr verkauft direkt in die Händler. Ihr selber habt 4 eigene Geschäfte?
3.
3, richtig. Wien?
Wien, München und Kampen.
Kampen.
Also Sylt.
Lustig. Nie überlegt, mehr zu machen?
Klar. Step by step.
Ja, okay.
Also
Wien ist noch gar nicht so.
Nee, alt, Wien, ne? Ist jetzt bald im Oktober 2 Jahre.
Okay.
Also step by step. Wir haben es nicht eilig. Also,
interessant ist, warum nicht in Hamburg ein Laden? Weil da Ungar ist und weil...
Ungar macht es so fantastisch. Das ist ein guter Freund von uns. Der macht also einen vergleichbaren Umsatz von einem ganzen Laden dort. Es funktioniert sehr gut. Und natürlich fahren viele Hamburger auch nach Sylt. Also wir decken sozusagen den Hamburger Markt recht gut ab. Sag niemals nie. Also vielleicht kommt der Moment irgendwann, das zu machen. Aber wir sind so sehr bedächtig. Also auch wenn man sich überlegt, was passiert in diesen Jahren, Step by Step. Wir haben auch das Glück, wir haben ja keine Investoren. Wir haben keine Banken, keine Investoren. Wir können das sehr klug Step by Step angehen. Und das Ziel sozusagen, den besten Kaschmir-Pullover zu machen, dass die Leute wissen, okay, das sind wirklich, das ist Original, die machen den besten Pullover. Das muss nicht sofort die Weltherrschaft sein, sondern man kann das ein bisschen bedacht
angehen. Aber ich habe es am Anfang gesagt, ihr seid international auch bekannt, was erstaunlich ist aufgrund dieser Größe. Wie viel Prozent eures Umsatzes macht ihr außerhalb Deutschlands?
Knapp 40.
Oh, das ist viel. Das hätte ich nicht gedacht.
Also Amerika ist der größte Auslandsmarkt.
Okay.
Da haben wir ein paar sehr, sehr große, gute Kunden. Dann sind es Österreich, Schweiz. Mhm. Und dann haben wir ein bisschen was sozusagen. UK, Benelux natürlich, ganz wenig Italien.
Und das Ziel ist, das sozusagen noch weiter zu verschieben in Richtung internationales Geschäft?
Absolut. Ja. Also USA ist gerade das große Thema. Mhm. Da ist natürlich auch im Moment, das Geld ist dort, der Geschmack passt. Die Amerikaner haben eine positive View, also der Konsument von Deutschland und von uns dort als Konsumenten, als jemand, der ein sehr gutes Produkt liefert. Mhm. Und da sind wir gerade sehr genau dann zu arbeiten, wie man so einen Markt angeht, wie man das vergrößert. Wir haben Fans, also wir sind sozusagen auch dort in manchen Bereichen eine Love-Brand, aber noch nicht bekannt genug.
Okay.
Und da überlegen wir gerade, wie wir dort Step-by-Step, man würde sich dann in Amerika so ein bisschen fokussieren auf Märkte. Da sind für uns besonders interessant natürlich die Ostküste, also New York, Boston, Hamptons, der Bereich, Kalifornien, Colorado und Texas.
Okay. Texas?
Ein Wahnsinnsvermögen ist dort.
Das ist nicht, unfassbar. Ich stelle mir gerade so, das ist wahrscheinlich ein Vorurteil, ich stelle mir so eine Texanerin im Kaschmir-Pullover, ja?
Total.
Ja?
Strickjacke, super. Absolut. Ist vielleicht ein Stück lauter in der Farbe.
Okay.
So, also ist vielleicht nicht immer Navy und Off-White und Alabaster, aber total.
Okay. Was spielt bei euch, bei vielen, bei einigen ist es dominierend, ist der Verkauf online und Social Media und so. Ihr macht da auch etliches und vieles. Aber es ist am Ende bei so einem Gut dann doch tatsächlich immer, dass man es einmal in der Hand haben will, dass man es einmal angezogen haben will, dass man sich, oder gibt es Leute, die bestellen sich einfach, natürlich gibt es Leute, die bestellen sich das einfach online.
Also du gewinnst relativ wenig Neukunden oder Erstkäufer online. Mhm. Also oft findet der erste Kontakt statt in einem Laden, weil dir es jemand näher bringt, weil du es anfasst, ein Gefühl bekommst. Aber in dem Moment, wo man das Produkt hat, unsere Fans kaufen immer, immer wieder. Also Online-Shop macht mittlerweile 18% vom sozusagen Gesamtumsatz.
Social Media, was spielt das für eine Rolle für euch?
Es spielt im Bereich Brandbuilding eine große Rolle, im Bereich, wovon wir darum, was wir sozusagen die Aspirational Clients nennen, die anzusprechen, die zu begeistern, wie du stylen kannst. Es ist als Sales-Kanal noch nicht so relevant. Mhm. Also so, sondern es ist ein Brandbuilding, ein Kommunikationskanal, ganz wichtig. Aber auch, wenn wir jetzt in Amerika eine neue Kampagne starten, dort versuchen, neue Läden zu finden, dann gucken, informieren die sich als erstes auf Instagram. Mhm. Die gehen nicht erst auf die Website, um über die Marke zu erfahren, sondern gehen zuerst auf Instagram. Das heißt, dein Instagram ist auch deine Visitenkarte. Deshalb muss die auch richtig gut sein.
Du musst nochmal ein Geheimnis lüften, vielleicht. Du hast gesagt, dass Farbe eine extreme Rolle spielt. Da muss ich daran denken, ich kenne kein Bild von deiner Mutter und auch von dir nicht. Wir haben vielleicht heute das erste hier gemacht bei uns. Eure Bilder sind immer schwarz-weiß von euch, oder? Man hat das Gefühl, irgendwie alles ist schwarz-weiß.
Es ist oft schöner.
Ja,
es ist edler. Es ist so die Wahrheit, oder? Manchmal, bei Iris könnte es auch manchmal eine Eitelkeit zu tun haben. So, aber es ist ein schöneres Bild. Man liebt sie einfach mehr. Und sich selber, ich glaube, da gibt's auch keine Strategie dahinter.
Okay, ist
auch
nur
in der Klamotte, die du trägst, am Ende, die andere Wahrheit ist ja auch, also du verkaufst am Ende mehr Schwarz und Navy.
Ja,
natürlich. Und Alabaster und Off-White, als du jetzt Fuchs, ja, Safran, Thymian und Yves Klein Blau verkaufst.
Aber diese Regenbogen, heißt der Regenbogenpulli, ja. Das ist immer noch der, ist das sozusagen, was ist sozusagen das Signature? Ist es der?
Also, das Signature heute ist eine Waschung, die nennen wir Stonewashed.
Okay.
So, und diese Waschung führt dazu, dass das Teil ein bisschen mehr leuchtet, ein bisschen changierender ist, eine viel tiefere Farbe hat. Und das ist ein Prozess, den machen tatsächlich im Kaschmir-Bereich nur wir. Den kann sonst kein anderer, weil das ist ein sehr komplexer Prozess und der geht auch oft schief. Und bei dem wertvollen Material, wenn man das sozusagen, wenn der Prozess schief geht, ist der Pullover kaputt. Und das ist so das richtige Markenzeichen. Das erkennst du auch draußen. Das ist meistens eine Patentrippe. Man hat also keinen Flachstrick, sondern eine Patentrippe und die ist genau so gefärbt. Und wenn du die neben einen sozusagen Flachstrick oder ein einfach gefärbtes Teil siehst, dann wirkt der immer ein bisschen flacher und der Stonewash gefärbte Rippe wirkt immer etwas dreidimensionaler, aufregender. Und das ist so unser Kerngeheimnis, woran du Iris von Arnim kennst. Okay. Es ist so ein bisschen if you know, you know.
Okay. Du musst nochmal über Wien sagen. Ich war überrascht, als ich da hörte, dass ihr in Wien aufmacht. Ich kenne Wien auch ganz gut. Man vergleicht ja Wien immer mit Hamburg. Ich finde, es ist eigentlich nicht zu vergleichen. Insbesondere, wenn es darum geht, was ist die schönste Stadt der Welt. Dann, wenn man mal in Wien war, kommt man selbst als Hamburger kurz ans Überlegen. So. aber die Wiener, wieso Wien? Wieso, weil...
Du hast ja viele schon gesagt, es ist eine unfassbar schöne Stadt. Meine Frau ist übrigens auch Österreicherin. Okay. Also ich habe auch die Verbindung dahin. Sie haben auch viel Stil und Geschmack. Ja. Und sie haben eine hohe Affinität für Handwerk, für besondere Dinge. Die ganzen K&K-Lieferanten über die Jahre, sei es im Schuhbereich, im Silberbereich, in den Stoffen, in den Servietten, also in vielen Bereichen. Da gibt es eine ganz hohe Affinität eben für die ganzen Luster, also Lichtermacher und Bereich Glashersteller. Und ich glaube, das passt. Es gibt eine gewisse Wertigkeit dafür. Das mögen die sehr gern. Und da fühlen wir uns auch wohl.
Und in Deutschland gibt es da nicht noch eine Stadt?
Doch, sagst, klar.
München, also, würde man auch denken oder so.
Ja, München,
ne?
Haben wir.
Ach, München habt ihr solche.
Frankfurt ist eine gute Möglichkeit. Frankfurt, Köln, Berlin wird weniger Geld ausgegeben.
Interessant.
Das heißt, es ist immer so eine Herausforderung.
Berlin ist so ein Touristengeschäft dann eher, ne, oder?
Ja, die Berliner sind nicht so modeaffin. Also im hohen Luxusbereich ist das nicht das Thema. Berlin hat andere kreative Stärken.
Ich muss gerade dann denken, klar, Berlin ist die einzige Stadt, wo du praktisch nackt über den Kudamm gehen kannst und keiner wundert sich.
Genau.
Also oder kannst irgendwie, also in der Zeit, in der ich in Berlin habe ich da immer gestaunt. Das ist in Hamburg ja schon anders. Man könnte noch jetzt stundenlang, wir sind schon fast wieder durch. Du hast gesagt, was ist das nächste? Das nächste Geschäft? Da habe ich dich unterbrochen eben.
Also ich würde wahrscheinlich eher nochmal nach Zürich gehen.
Ach, stimmt, klar.
Also Zürich ist, finde ich, hochinteressant. Ja. Da ist natürlich auch das richtige Klientel dort. Es ist natürlich dadurch, dass es nicht EU ist, ein bisschen komplexer,
schwieriger. Da fällt man mit hohen Preisen auch nicht auf in Zürich, weil das alles teuer.
Nein, da fällt nicht auf. Ja. Dafür auch der Geschmack der Schweizer, der Stil, den sie haben. Das passt schon sehr gut zusammen. Also ich glaube, Zürich ist eine interessante Stadt. Amerika ist gerade das wichtigste Projekt, was wir machen. Und dann geht es wirklich auch in der Klarheit wieder unserer Kommunikation. Man hat auch viel gelernt. Man guckt manchmal ein bisschen doch natürlich, was machen die anderen? Dann verfängt man sich wieder und versucht das wieder einzuordnen. Also, aber was das angeht, ich glaube, wir bleiben erstmal bei unserem Produkt. Also wir wirst jetzt nicht bald irgendwelche Handtaschen von uns sehen. Das überlassen wir
anderen. Und ihr produziert ja richtig immer noch in Italien und
Polen? Absolut. Also es gibt viele Länder. Okay. Am Ende gibt es viele Teile, aber gut 75% ist in Italien. Boah. Das ist vor allen Dingen im Veneto, in Emilia Romana und in Marken. Das sind so auch alles Familienbetriebe, wo noch die Mama selbst an die Maschinen strickt, die Musterteile macht und genau dieses Handwerk eben darstellt. Also das sind lange, lange Partnerschaften. Der Handstrick wird in Polen gemacht, also richtig, wo noch mit Handarbeit gemacht wird. Dann gibt's ein bisschen was in Portugal, Griechenland, Schweiz, Deutschland, auch ein bisschen was in China. Also da sind die Hightech-Maschinen oder wenn man noch diese alten Schiffe, was über die Handstrickmaschinen rübergeht.
Du klingst danach, als ob du das Investmentbanking nicht vermissen würdest.
Nein, überhaupt nicht. Es ist doch, weißt du, wie schön es ist, wenn du sowas machst und dann siehst du auf der Straße jemanden, der deinen Pullover trägt.
Ja, stimmt.
Und dann siehst du und denkst so, oder jemand sagt, ich fühle mich so wohl da drin.
Ja.
Und dieses Gefühl finde ich immer, wenn du so einen Pulli hast, dann anziehst, dann mal die Augen zumachst und das spürst, was für ein geniales Gefühl. Und sowas machen zu dürfen, ist ja einfach genial.
Valentin, vielen Dank. Es hat große Freude gemacht. Liebe Grüße an die Mutter, die dann ja nachlesen wird, was du gesagt hast über euer gemeinsames Unternehmen.
Mal gucken. Danke, vielen Dank. Lieber Lars. Danke, danke.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.